Und dann sieht man noch, okay, das ist ein großer Account. Und dann hat der Account vielleicht nur dort stehen, ich bin Gesundheitsexperte oder Ernährungsguru oder was auch immer. Und dann denkt man, oh ja, naja, dann, wenn der Gesundheitsexperte das sagt, dann stimmt das auch.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest, ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creatorin. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter @fit_laura. Dort gibt's zudem auch jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, schnelle Rezepte. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Heute spreche ich mit Jessie von Voll und Wertig. Sie ist bekannt für ihren klaren, differenzierten Blick auf Ernährung, wissenschaftlich fundiert, aber trotzdem alltagstauglich. Wie ihr wisst, ist es mir ein großes Anliegen, regelmäßig mit gängigen Mythen aufzuräumen. Deshalb gibt es bei uns ja auch das Format Mythen Monday, damit ihr regelmäßig verlässliche, evidenzbasierte Informationen bekommt. Gerade im Bereich Ernährung kursieren nämlich so viele Halbwahrheiten, die oft mehr verwirren als helfen. Und in dieser Episode sprechen wir deswegen über typische Mythen, die dir ganz sicher auch schon auf Social Media begegnet sind. Von Zitronenwasser zur Entgiftung, über Süßstoffe bis hin zum Thema Margarine und Butter. Was stimmt wirklich? Das erfährst du heute. Hör gerne rein und wenn dir die Episode gefällt oder jemandem in deinem Umfeld helfen könnte, dann teile sie gerne weiter. Viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Jessie, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Zu Beginn stell dich gerne erstmal vor und erzähl uns doch gerne, was wir dann im Rahmen deiner Vorstellung ja erfahren werden, wie du eigentlich zur Ernährungswissenschaft gekommen bist.
Ja, super, super gerne. Also ich bin Jessie Nitschke, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, vielen wahrscheinlich eher bekannt unter Voll und Wertig. Und ja, mein Credo oder das, was ich mache, ist eigentlich so größtenteils vor allem ganz viel Aufklärung in diesem Dschungel an Ernährungsinformationen, die uns so durch Social Media begegnen und da eben ganz, ganz viel aufklären, für Klarheit sorgen, Wissen streuen rund um eine vollwertige, eine nährstoffreiche, eine pflanzenbasierte Ernährung. Und genau, ja, ich habe auch einen eigenen Podcast, Voll und Wertig, in dem wird man auch Laura bald hören. Und ja, Ernährungswissenschaft ist tatsächlich so ein bisschen daraus entstanden, dass ich mich einfach schon sehr lange für gesunde Ernährung begeistert habe oder so eher, sagen wir so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen eine Krankheitsgeschichte in der Jugend und bin dadurch eigentlich erstmal so richtig darauf gekommen, wie viel Einfluss eigentlich Ernährung haben kann. Und also ich hatte mir als Kind absolut gar keine nährstoffreiche oder wirklich wertige Ernährung. Ich habe immer Coca-Cola laufenweise, literweise am Tag getrunken und so sah halt so ein klassischer Tag aus und das hat sich so durchgezogen. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, wo ich mich damit beschäftigt habe, okay, wie sieht denn eigentlich eine wirkliche Ernährung aus? Also wirklich seinen Körper auch nähren und nicht nur einfach essen, weil man halt essen muss, so unter dem Motto. Ja, dadurch bin ich so ein bisschen in Kontakt damit gekommen und dann hat mich das einfach super begeistert und dann war auch irgendwie klar, okay, da soll es auch irgendwie später mal hingehen und ich habe ja auch mal einen Bachelor und Master noch in Gesundheitspsychologie und es ist auch eine schöne Ergänzung, Ernährungswissenschaften, Gesundheitspsychologie, weil es geht ja alles so ein bisschen Hand in Hand, ne? Psychologie, Ernährung, Gesundheit. Und ja, dann bin ich hier gelandet.
Sehr schön. Und machst du dann auch Social Media hauptberuflich oder wie kann man sich deinen beruflichen Alltag vorstellen?
Genau, ja. Also vor allem habe ich jetzt seit, ich glaube, ich bin jetzt so seit 5 Jahren auf Social Media, das so begonnen hat, eigentlich nur so aus dem Zufall heraus, ne, mit der Mission, es ging dir bestimmt irgendwie genauso, irgendwie was verändern zu wollen oder aufklären zu wollen, und dann ist daraus halt irgendwie mehr geworden. Und ich habe mittlerweile 5 oder 6 verschiedene E-Books rund um eine vollwertige, nährstoffreiche Ernährung. Ich habe ja einen eigenen Podcast. Ich habe jetzt mittlerweile einen großen Voll- und Wertig-Kurs. Und genau, nebenbei arbeite ich dann noch mit ein paar Unternehmen zusammen, also zum Beispiel so Lebensmittelherstellern, wo ich dann einfach so ein bisschen bei Projekten unterstütze oder da dabei bin. Mhm. Genau.
Ja, schön. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und interessant, wenn einen das Thema Ernährung interessiert. Ich möchte mit dir heute über so ein paar Mythen sprechen, weil Mythen halten sich ja bis heute sehr hartnäckig. Auch manche, wo wir beide vielleicht denken, weil wir sehr tief in dem Thema drin sind, ja, wieso glauben das eigentlich Leute noch? Aber ja, es ist halt einfach, je nachdem, welche Zielgruppe man anspricht, manche Sachen sind einfach noch nicht so bekannt geworden. Und ich starte mal so rein, gab es Mythen, die du früher selbst mal geglaubt hast, wo du dir heute denkst, wie konnte ich das eigentlich denken?
Ich würde sagen, so bei all den klassischen Mythen, die uns auf Social Media begegnen, war ich wahrscheinlich auch bei fast allen irgendwie mit dabei, ne? Weil es so viele Mythen einfach gibt, die ja so breit gestreut sind und die man ja so häufig liest und die ja auch noch immer so gut, ne, dann eben Reichweite erlangen und dann dadurch auch ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, dass man da bei ganz, ganz vielen einfach so das auch gar nicht dann so richtig hinterfragt, ne, als Normalo, weil irgendwie es hat viel Reichweite, das bedeutet auch, es hat viel Wert, da wird was Richtiges gesagt. Und da war ich, glaube ich, bei allen möglichen, rund um Detox, rund um Kokosöl, Rapsöl, ich weiß gar nicht, was es alles gibt, Zucker und Co., auch bei fast allen dann so richtig drin, ne? Also so, dass man halt auch wirklich schnell Angst bekommt. Das ist ja auch was ganz, ganz Großes, was da ja passiert in Social Media, dass da eben auch ganz, ganz viel Ängste geschürt werden.
Das stimmt. Und ich glaube auch, was du jetzt angesprochen hast, dass sobald eben entweder viele Accounts oder große Accounts irgendwas ja, so verbreiten, dann denken wahrscheinlich viele sofort, dann muss das ja auch stimmen. Wenn die Person das macht oder wenn die Personen das machen, dann muss das ja auch stimmen. Gibt es da aktuell irgendwie einen Hype, bei dem du regelmäßig den Kopf schüttelst, der sich vielleicht auch schon lange und hartnäckig hält?
Puh, also es gibt viele Hypes, die, würde ich sagen, immer mal wieder auftauchen. Ne, aktuell würde ich sagen, ist ja auch so ein bisschen dieses Rohmilch-Thema, was so ein bisschen mehr wieder in den Fokus gerückt wird oder gern mal wieder zumindest bei mir auf der Startseite auftaucht. Es ist aber auch immer wieder gerade dieses Rapsöl-Thema dabei oder Haferflocken, die ja ungesund sind. Oder sind sie jetzt ungesund oder sind sie nicht ungesund? Was ist denn jetzt wirklich richtig? Das sind so klassische Sachen, die ich wirklich immer wieder sehe.
Ja, das stimmt. Kann ich nur zustimmen. Ich würde sagen, wir starten mal mit einem ersten Mythos. Und zwar, Zitronenwasser entgiftet deinen Körper. Generell dieses Thema Entgiftung, würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall, dass wir uns das vielleicht mal etwas genauer anschauen. Und die Behauptung ist ja, dass es auch sogenannte Schlacken im Körper oder Gifte im Körper entfernt. Und da ist jetzt natürlich erstmal die Frage, was sollen denn überhaupt diese Schlacken sein und was bedeutet auch Detox aus wissenschaftlicher Sicht?
Ja, also da schon mal ganz kurz zum Thema. Zitronenwasser entgiftet den Körper. Also ganz kurz und knapp, nein, weil der Körper braucht einfach kein Zitronenwasser, um zu entgiften. Und dieses Wort Schlacken, wo du ja auch gerade schon so schön angesprochen hast, das ist grundsätzlich einfach eines Marketingmärchen. Ja, also medizinisch oder jetzt auch ernährungsphysiologisch gibt es jetzt keine Ablagerungen, die man jetzt mit Zitronenwasser wegspülen kann. Wir haben Leber, wir haben Nieren, wir haben eine Haut, wir haben unseren Darm und die entgiften ja wirklich permanent. Ja, und das vor allem auch ohne fancy Getränke. Und dieses Detox-Thema aus wissenschaftlicher Sicht, was du ja auch gerade schon mal kurz angesprochen hast, das bedeutet ja letztlich vor allem, ja, der Stoffwechsel arbeitet eben, ne? Und das eben wirklich rund um die Uhr. Das heißt, unser Körper, der baut Stoffwechselprodukte selbst ab. Und es gibt keinerlei keinerlei Belege dafür, dass irgendwelche teuren Detox-Produkte zum Beispiel auch diesen Prozess einfach messbar verbessern. Und dasselbe gilt eben auch für Zitronenwasser. Ja, also klar macht man mit Zitronenwasser überhaupt nichts falsch, wenn man das trinkt. Das kann den Flüssigkeitshaushalt unterstützen und es kann einem ja auch einfach gut schmecken. Und dann auch dazu beitragen, dass man einfach mehr über den Tag trinkt. Ne, das fällt ja auch einigen schwer. Und wenn das bei sowas unterstützt, ist das ja super. Und da ist es natürlich auch nicht problematisch. Aber das war's dann halt auch. Es enthält noch einen Ticken Vitamin C, aber es entgiftet nicht den Körper. Und dieses Ganze rund um Detox, Entgiften, ist halt ein super stark durch Marketing aufgebauschtes Thema.
Mhm. Ja. Ja, ich denke auch, zusammenfassend kann man hier sagen, dass natürlich, wie du sagst, das Zitronenwasser am Morgen definitiv nicht schadet. Das kann ein guter, erfrischender Start in den Tag sein. Vor allem, weil wir ja auch über die Nacht dehydrieren und dann direkt am Morgen ein, zwei Gläser Wasser zu trinken, ist so oder so von Vorteil und eine sehr gute, gesunde Routine, würde ich jetzt mal behaupten. Aber diese Entgiftungsarbeit, das übernehmen eben unsere Organe. Und da kann man aber natürlich generell alle Prozesse im Körper damit unterstützen, indem man sich generell nährstoffreich und ausgewogen ernährt. Also ein Körper bzw. Organe, die auch die Nährstoffe bekommen, die sie benötigen, funktioniert natürlich besser als ein Körper, der vielleicht sämtliche Mängel hat und überhaupt nicht so funktioniert, wie er funktionieren könnte.
Ja, absolut. Und was wir...
Nee, du gerne.
Was wir ja auch aus wissenschaftlicher Sicht wissen, was den Stoffwechsel ja wirklich unterstützt, ist genau das, was du auch gerade gesagt hast. Also eine ausgewogene, eine nährstoffreiche, vollwertige Ernährung. Genug trinken vor allem auch, ne? Und ausreichend Schlaf. Und so der Rest darüber hinaus, gerade wenn es dann halt in Richtung Detox-Produkte geht, das ist dann halt vor allem ein Geschäftsmodell.
Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist so das häufige Problem, beziehungsweise es ist eigentlich einfacher als viele denken, dass man sich eben an diese Basis halten muss. Überhaupt genug trinken, überhaupt genug schlafen. Der Schlaf wird, glaube ich, sehr, sehr unterschätzt oder vernachlässigt. Und diese einfach generell ausgewogene Ernährung, die gar nicht so kompliziert sein muss, wie es vielleicht teilweise rüberkommt. Aber damit verdient man eben kein Geld, sondern Geld wird eben dadurch verdient, indem man irgendein Pulver verkauft, was dann vielleicht sogar noch verspricht, von heute auf morgen passiert das und das. Weil mit gesunden Routinen dauert es natürlich, man muss Geduld haben. Aber das ist letztendlich eigentlich so der einzig wahre Weg, wenn man es so sagen möchte.
Absolut, ja. Ich sage auch immer, dass wir uns sehr gerne ja an diesen irgendwie, wenn man sich so eine Pyramide vorstellt, dass wir uns immer sehr gerne an diesen 5% bis oben orientieren. Ne, da würde jetzt zum Beispiel auch so Zitronenwasserentgiftung reinfallen. Und was halt aber wirklich wichtig ist, sind diese 95% darunter. Die Basis ist halt das, was wirklich zählt. Ne? Und solche kleinen Dinge, die dann auch so in dem Falle ja auch wirklich nicht mal der Realität entsprechen, aber dann einfach entsprechend ja einen anderen Sinn haben, warum es denn diese Mythen gibt, weil da auch einfach andere Absichten dahinter stecken, die sind halt wirklich aus gesundheitlicher Sicht gar nicht entscheidend.
Ja, das stimmt. Schauen wir uns mal einen weiteren Mythos an. Und zwar, du hattest es vorhin schon angesprochen, das Thema Pflanzenöle, vor allem Rapsöl oder Sonnenblumenöl, werden ja häufig als extrem ungesund oder giftig bezeichnet. Was steckt denn da wirklich dahinter und warum ist das auch so? Also warum haben die so einen schlechten Ruf?
Ja, ich finde es erstmal super wichtig, dass wir auf jeden Fall nochmal kurz so ein bisschen differenzieren, weil wir unbedingt dann nochmal so ein bisschen unterscheiden müssen zwischen Sonnenblumenöl und Rapsöl. Natürlich, grundsätzlich, erstmal das Erste, was wir sagen müssen, natürlich ist keines von beiden Gift. Ja, oder jetzt per se irgendwie problematisch oder gefährlich, wie das so oft so der Fall ist. Und dann kann man trotzdem nochmal so ein bisschen unterscheiden, denn beide sind tatsächlich unterschiedlich zusammengesetzt. Also beide bestehen zwar aus vielen ungesättigten Fettsäuren, und ne, da gilt ja so der ganz grobe Grundsatz, vielleicht sprechen wir da nachher auch nochmal drüber, dass wir halt ungesättigte Fettsäuren immer präferieren sollten gegenüber zum Beispiel gesättigten Fettsäuren. Und dann enthält aber zum Beispiel Sonnenblumenöl eben von diesen ungesättigten Fettsäuren sehr, sehr viel Omega-6-Fettsäuren. Und die sind auch super wichtig für uns, aber die nehmen wir durch unsere Ernährung und durch die Art der westlichen Ernährung meistens schon sehr viel auf. Ja, und dadurch eben auch schnell vielleicht zu viel auf. Und Rapsöl hingegen, das enthält eben wirklich sehr viele Omega-3-Fettsäuren in einem wirklich tollen Verhältnis. Also es ist das Pflanzenöl, was mit Leinöl wirklich so das beste Verhältnis und den besten Gehalt an Omega-3-Fettsäuren hat. Und das ist dann nochmal so ein kleiner Unterschied. Also Sonnenblumenöl muss jetzt nicht das Alltagsöl sein, da gibt es eben durchaus bessere Alternativen, auch wenn es absolut kein Gift ist. Aber Rapsöl dagegen zum Beispiel hat ein super gutes Fettsäuremuster, sehr viel Omega-3 und ist einfach ein solides und ja vor allem auch, das muss man ja bei Rapsöl auch dazu sagen, vor allem auch ein günstiges Alltagsöl, weil es ja auch meistens sehr regional hergestellt wird.
Und worauf sollte ich jetzt aber als Konsument achten bezüglich der Qualität? Weil da gibt es ja auch ganz große Unterschiede, auch bei Olivenöl, was ja auch eigentlich als ein sehr gutes Öl gilt. Auch hier sollte man ja darauf achten, dass man natives, kaltgepresstes Olivenöl kauft. Was gibt es da bei Rapsöl oder sollte man da auf die gleichen Faktoren achten?
Ja, also grundsätzlich, wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, okay, wo bleibt denn das meiste an Nährstoffen vorhanden? Können wir ganz klar sagen, wenn halt ein Öl kalt gepresst ist, dann bleibt immer das meiste vorhanden. Also wenn ich jetzt ein kalt gepresstes Leinöl habe oder ein kalt gepresstes Rapsöl habe, dann ist immer mehr an Nährstoffen vorhanden als jetzt zum Beispiel bei einem raffinierten Öl. Und die einzige Ausnahme oder das, wo wir dann ein bisschen unterscheiden müssen bei der Verwendung, das heißt so kaltgepresste Öle, ist für alles super, wo wir eben auch eine kalte Küche haben. Also sei das jetzt Salate, sind das Bowls. Aber wenn man dann eben entsprechend erhitzt, dann sind solche Öle eben auch sehr empfindlich. Das heißt, die haben einfach einen sehr niedrigen Rauchpunkt. Also zum Beispiel haben wir bei Leinöl so einen Rauchpunkt, der liegt bei 100 Grad. Bei einem kaltgepressten Leinöl. Ja, und bei einem kaltgepressten Rapsöl, da liegt der, kann der schon noch ein bisschen höher sein, auch so bis 130, manchmal auch 140 Grad. Das ist so beim leichten Anbraten ist das auch noch in Ordnung. Wenn man dann aber schon so unter wirklich eher höheren Temperaturen brät oder kocht oder dann zum Beispiel auch entsprechend backt im Backofen, da werden dann einfach Temperaturen erreicht, wo dann diese kaltgepressten Lein- oder Rapsöl jetzt zum Beispiel dann eben entsprechend der Rauchpunkt überschritten werden würde. Ja, bedeutet, das erkennt man in der Praxis ganz schön daran, das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, man brät was in der Pfanne an und dann raucht es auf einmal irgendwie. Ne? Oder also man hat eben das Öl vielleicht einfach ein bisschen zu lange stehen lassen. Das ist so der Klassiker. Dann raucht es oder es riecht zum Beispiel dann auch sehr unangenehm, so ein bisschen beißend. Das bedeutet dann Rauchpunkt überschritten. Und das geht dann in der Praxis tatsächlich auch recht schnell. Und da, das wollen wir eben nicht, weil wir dann eben tatsächlich unter anderem eine Bildung von Acrolein haben, also auch wirklich krebserregenden Stoffen, sodass wir sagen, okay, wollen wir einfach nicht haben. Und da bietet sich dann wirklich fürs Braten eben dann ein raffiniertes Rapsöl an. Ja, weil wir das einfach deutlich höher und auch unproblematisch bis 180 Grad zum Beispiel, 200 Grad erhitzen können.
Und welche anderen Fette, welche anderen Öle bieten sich auch zum Braten an? Was ist da so das, was du auch vielleicht selbst machst oder was du empfiehlst? Und von welchen Ölen würdest du eher sagen, ja, lass die lieber im Supermarkt stehen?
Ja, also ich selber bin großer Fan von Olivenöl. Auch da haben wir putzigerweise noch gerne mal so diesen Mythos, Olivenöl nicht erhitzen. Das ist Quatsch, also wissen wir sehr, sehr gut, Olivenöl, dadurch, dass es einen recht großen Anteil an Ölsäure hat, ist es auch schön erhitzbar und hält auch wirklich so Temperaturen, ähnlich wie Rapsöl, so um die 180 Grad. Rapsöl kann auch ein bisschen höher dann erhitzt werden, so ein raffiniertes, aber hält es auch stand. Also man kann mit dem Olivenöl wirklich gut braten. Und der Vorteil ist eben hier dieser, wir haben da eben auch noch diese ganzen wertvollen Inhaltsstoffe mit drin. Ja, wir haben bei Olivenöl nicht so viele Omega-3-Fettsäuren wie bei Rapsöl. Wir haben aber eben dadurch, dass ein Olivenöl auch ohne, dass es raffiniert werden muss, schön erhitzt werden kann, noch mehr an sonstigen Nährstoffen drin. Geht natürlich beim Erhitzen dann auch ein bisschen was flöten, aber es bleibt letztlich natürlich trotzdem auch noch ein bisschen was übrig. Also ich bin großer Fan von Olivenöl, ansonsten aber auch gerne in Kombination mit Rapsöl. Ich finde auch immer super wichtig zu sagen, es ist ja auch irgendwo für viele einfach eine geldliche Sache, ne? Also gerade ein Rapsöl, ein raffiniertes Rapsöl und ein Olivenöl, die liegen ja preislich teilweise meilenweit auseinander. Und bei einem Olivenöl ist halt aber auch die Qualität viel, viel wichtiger wie bei einem raffinierten Rapsöl. Weil dadurch, dass wir halt bei einem Rapsöl eine Raffination haben, bedeutet, da wird halt alles entfernt. Ne? Bedeutet auch, dass es entsprechend eben höher erhitzt werden kann. Und es gehen auch die ganzen Stoffe eben auch verloren, die eben zum Beispiel vielleicht potenziell problematisch sind. Aber es bleibt eben beim Olivenöl, dadurch, dass es kalt gepresst ist, auch alles da, also an potenziellen Schadstoffen, ja. Und da ist dann halt einfach bei einem Olivenöl auch Qualität super wichtig. Bei einem Rapsöl macht es dann wenig aus, ob Bioqualität oder nicht, wenn es raffiniert ist, weil da ist sowieso nichts mehr drin an Nährstoffen. Nichts an Nährstoffen, aber halt auch nichts an potenziellen Schadstoffen, so unter dem Motto.
Ja. Ja, und ich denke, was man vielleicht auch noch generell zu diesem Thema sagen kann, dass man sich natürlich auch immer bewusst machen sollte, in welchen Mengen verwende ich denn so ein Öl? Weil ich denke mal, dass man in, keine Ahnung, 100 Milliliter Öl sich jegliche Speise frittiert, das sollte man so oder so lassen, dann ist es schon auch gar nicht mehr so relevant, welches Öl ich jetzt verwende, also vielleicht ein bisschen, aber generell kommt es natürlich auch einfach darauf an, das Ganze sparsam und bewusst zu verwenden und eben entweder über die Bowl, über den Salat so ein bisschen und auch beim Anbraten eben nicht zu viel und deswegen auch gar nicht so eine Panik davor zu haben, wenn man das eigentlich sparsam und bewusst benutzt, weil ich weiß auch noch von mir früher, ich habe auch mal an diesen Mythos geglaubt, Fett macht Fett und habe eine ganze Zeit lang gar kein Öl mehr verwendet, für nichts. Im Salatdressing nicht, zum Anbraten nicht, ich habe mit Wasser angebraten, weil ich mir eingeredet habe, ja, ich habe mir eingeredet, schmeckt genauso, ist auch super und ich brauche kein Öl und es ist viel zu ungesund und egal welches, das ist alles ungesund. Und das ist dann halt auch wieder so eine extreme Richtung, dass auch das nicht gesund ist und halt auch gar nicht notwendig ist, weil eben so ein gutes Olivenöl, wie du sagst, im Salatdressing oder wenn man eben auch mit nicht zu extremer Hitze anbrät, dann ist es halt doch auch einfach ein Geschmacksträger, wo man definitiv einen geschmacklichen Unterschied merkt, ob man das jetzt mit Wasser macht oder mit ein bisschen Olivenöl oder Rapsöl.
Ja, absolut. Und Öle und Fette generell ja auch für die Gesundheit super relevant und gerade auch für uns Frauen super wichtig, für zum Beispiel die Hormongesundheit. Ne? Das ist ja dann auch bei ganz, ganz vielen Thema, wenn man einfach so diesen Mythos im Kopf hat oder glaubt, okay, man muss wirklich Fette verteufeln und Öle und Fette sind generell einfach super problematisch. Also ich glaube, da kann man auch kurz gesagt einfach sagen, Öl ist absolut kein Feind, sondern die Menge und die Auswahl macht's.
Genau. Das Gesamtverhältnis im Alltag ist einfach problematisch. Und die Transfette, das ist natürlich ein Thema, die sollten wir schon vermeiden. Ich würde mal sagen, man muss jetzt nicht gleich Panik davor haben und denken, wenn man mal eine Pommes gegessen hat, es ist gleich schädlich für die nächsten 10 Jahre. Aber das ist natürlich schon was, diese Transfette, alles, was so frittiert wurde, sollte man schon reduzieren, oder?
Absolut. Also dann halt, ne, da sind wir vor allem bei diesen wirklich auch stark verarbeiteten Produkten, also die auf jeden Fall auch einen Platz in der Ernährung haben können, wenn aber eben auch die Basis stimmt. Ne, das finde ich dann immer ganz wichtig. Also sobald die Basis stimmt, ist das absolut in Ordnung, aber solche Produkte, die wollen wir natürlich immer eher reduzieren, weil wir da natürlich ganz klar wissen, okay, Transfette, die sind dann eben nicht gesundheitsförderlich.
Ja, genau. Und bleiben wir mal bei diesem Thema Fette. Es gibt ja noch weitere Mythen in diesem Bereich, und zwar das Thema Margarine und Butter. Margarine ist ungesund, Butter ist viel gesünder, weil Butter natürlich ist. Ist das so? Und kann man überhaupt sagen, dass etwas, was natürlich ist, automatisch besser für unsere Gesundheit ist?
Ja, also kann man ganz klar nicht sagen. Und man muss einfach auch da unbedingt differenzieren. Ganz, ganz wichtig. Und gerade auch das, was du gerade gesagt hast mit Butter, Margarine, das ist ja auch noch so ein bisschen, ja, das ist auch was, was sich noch sehr, sehr häufig hält. Da gab es tatsächlich auch erst vor noch gar nicht so langer Zeit mal eine ganz spannende Studie. Da habe ich selber eine Podcast-Folge zugemacht aus, ich glaube, auch genau diesem Jahr. Und da hat man sich eben auch mal genauer angeschaut, ne? Okay, man stellt mal Pflanzenöle gegenüber, Pflanzenöle und auch Margarine gegenüber zu zum Beispiel Butter. Und man muss ja erst mal sagen, natürlich heißt nicht automatisch gesünder, ne? Butter enthält ja sehr viele gesättigte Fettsäuren. Und da wissen wir auch, das habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, gesättigte Fettsäuren, die sind in Maßen okay, aber bestenfalls konsumieren wir immer möglichst viele ungesättigte Fettsäuren. Ne, weil zum Beispiel zu viel gesättigte Fettsäuren zum Beispiel dann auch bezüglich LDL-Cholesterin problematisch werden können. Und Margarine, die hat einfach oft mehr ungesättigte Fette, weil wir haben die Margarine ja häufig vor allem auf Basis von Rapsöl sehr gerne, auch mal auf Basis von Sonnenblumenöl. Auch Sonnenblumenöl, wissen wir, hat auch ungesättigte Fette, aber halt nicht so ein tolles Verhältnis wie Rapsöl mit dem Omega-3. Und das ist eben grundsätzlich einfach günstiger. Also vorausgesetzt, wir haben eben nicht so viele gehärtete Transfette drin. Das ist aber heute tatsächlich, das war ein größeres Thema von vor noch einigen Jahren. Also Transfette in Margarine, weil natürlich, wir haben ja da irgendwie eine Härtung. Ne? Also wir haben ja davor ein flüssiges Öl und die Margarine ist ja dann schön streichfähig. Das heißt, es hat irgendwie was stattgefunden, dass es ja jetzt irgendwie härter geworden ist. Und dann kommt man schnell auf dieses Transfette-Thema. Das ist aber mittlerweile nicht mehr so relevant im Durchschnitt. Also dass wir sagen können, dass dieses Transfett-Thema in Margarine schon fast ein bisschen vernachlässigbar ist meistens. Und wenn wir das jetzt natürlich vergleichen, Margarine, Butter, dann sind natürlich beides jetzt per se keine Gesundheitsbomben. Also es ist jetzt nichts, was man sich jetzt in unbedingt ja, täglich irgendwie einen Esslöffel Margarine oder Butter unbedingt konsumieren oder aufs Brot schmieren muss. Es kommt natürlich auch da ein bisschen auf die Dosis an. Also auch ein bisschen Butter schadet nicht. Grundsätzlich können wir aus studientechnischer Sicht sagen, dass Margarine meistens die bessere Wahl ist und dass Pflanzenöle generell die deutlich, deutlich bessere Wahl sind im Vergleich zu beispielsweise Butter. Das haben wir mittlerweile ganz schön aus studientechnischer Sicht belegt. Aber genau, dieser Mythos, dass Butter jetzt automatisch besser sei, weil sie jetzt natürlicher ist, der stimmt so nicht.
Das heißt, auch hier können wir eigentlich wieder sagen, es kommt generell einfach auch auf die Menge an und man kann das wählen, was einem vielleicht besser schmeckt oder was man lieber verwendet und man sollte eben einfach auch die Menge im Blick behalten.
Ja, absolut.
Und ein weiteres Thema, was du auch schon angesprochen hast, wo du meintest, da hast du aktuell so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Hype- oder Trendthema, wo es sehr viele Meinungen und Diskussionen gibt, das Thema Rohmilch. Rohmilch ist gesünder als pasteurisierte Milch, heißt es da ja zum Beispiel. Vielleicht fangen wir erstmal so an, was ist denn überhaupt pasteurisierte Milch und welche Risiken bringt aber diese Rohmilch?
Ja, also letztlich bedeutet Pasteurisierung immer das, was einfach stark erhitzt wird. Und das hat meistens den Grund, und dann kommen wir auch nämlich direkt zur Rohmilch, dass eben es auch dazu dient, dass entsprechend eben ja, dem vorgebeugt wird, dass sie zum Beispiel einfach bestimmte Dinge, Krankheitskeime enthalten, ja, also irgendwelche gefährlichen Keime. Und bei Rohmilch oder bei einer Milch passiert bei der Pasteurisierung quasi genau das. Ja, also wir erhitzen die auf ganz hohe Temperaturen und damit werden aber eben auch potenziell gefährliche Keime abgetötet. Also sind das jetzt zum Beispiel Salmonellen, sind das verschiedenste Dinge, die eben so in der Milch enthalten sein können. Und es sind tatsächlich einige, ja, weil es da auch einfach auf immens viele Faktoren ankommt. Und Rohmilch, und das sieht man ja mittlerweile auf Social Media wirklich oft. Und ich kriege wirklich manchmal so einen Hals, wenn ich dann sehe, dass es teilweise dann noch für Kinder propagiert wird. Und dann gesagt wird, gib deinen Kindern keine Milch mehr, gib ihnen nur Rohmilch. Weil eben Rohmilch wirklich gefährliche Keime enthalten kann. Und das ist eben besonders für Kinder, für Schwangere oder einfach Menschen mit einem schwachen Immunsystem, also zum Beispiel auch ältere Menschen, einfach ein echtes Risiko. Und das Putzige bei der Rohmilch-Debatte mit der normalen Milch ist ja noch, dass durch die Pasteurisierung natürlich ein bisschen was an Nährstoffen verloren geht, aber der Unterschied ist wirklich gering. Also dieser Nährwertunterschied am Ende ist minimal.
Kennst du vielleicht jemanden, für den das Thema aktuell wichtig sein könnte? Dann leite diese Folge gerne weiter. Vielleicht ist das genau der Impuls, der gerade gebraucht wird.
Das heißt, dieser angebliche Mehrwert von Rohmilch, der ist eben auch noch total stark überbewertet. Und dazu kommt dann halt noch dieses wirkliche Risiko, dem man sich halt dann potenziell aussetzt. Natürlich bedeutet das nicht, dass wenn man Rohmilch trinkt, dass man direkt krank wird. Aber es besteht halt ein Risiko und da muss halt jeder für sich selber abwägen, ob er das halt eingehen möchte oder nicht. Und gerade wenn da halt wirklich einfach Personengruppen im Spiel sind, für die das halt wirklich dann entsprechend gefährlich werden kann, wenn dann entsprechend Keime enthalten sind, weil sie eben zu den entsprechenden Gruppen mit eben noch schwächerem Immunsystem zählen, dann sollte man da halt einfach echt doppelt und dreifach überlegen, weil es halt einfach gar nichts gibt, was diesen Mehrwert von Rohmilch so deutlich macht. Mhm. Ja, also genauso wie mit diesen Enzymen. Das sind einfach alles Mythen und es ist einfach total, aus gesundheitlicher Sicht, total überbewertet.
Mhm. Ja. Ja, und klar, gerade dann, wenn Risikogruppen im Spiel sind, wie du sagst, wie Kinder, wie Schwangere, dann muss man ja doppelt aufpassen auf solche Risiken und sollte das definitiv nicht eingehen. Ja, spannend. Interessant, dass sich das trotzdem gerade so rumspricht und überall so präsent ist. Aber es muss ja immer wieder was... Ja, ja. Also tatsächlich wird mir das aber eher so eingespielt. Also ich sehe das nicht bei Leuten, denen ich folge oder so, sondern das ist, wenn man einfach so mal durchscrollt, dann kommt es von irgendwelchen Leuten, die man noch nie gesehen hat. Aber es kommt schon häufig, ja.
Aber es bekommt halt leider auch so viel Reichweite. Also es ist eben so, wie das so oft mit so Dingen sind, die halt so polarisieren, ne? Ja. Es bekommt dann einfach viel Aufmerksamkeit. Dadurch wird es dann noch mehr ausgespielt. Dadurch sehen es aber auch immer mehr Leute. Und man kann eben auch nicht davon ausgehen. Und ganz, ganz viele, die hinterfragen das eben auch nicht, wenn man das sieht. Ne? Und dann sieht man noch, okay, das ist ein großer Account. Und dann hat der Account vielleicht nur dort stehen, ich bin Gesundheitsexperte oder Ernährungsguru oder was auch immer. Und dann denkt man, oh ja, naja, dann, wenn der Gesundheitsexperte das sagt, dann stimmt das auch.
Ja, und das Problem
ist, glaube ich, das, was so super viel Risiko birgt.
Ja, definitiv. Und das Problem dabei ist, glaube ich, dass sich halt wirklich, vielleicht so als Hintergrund für unsere Zuhörerinnen hier, jeder Gesundheitsexperte nennen kann. Also, oder auch Coach für ist so gesehen jetzt kein streng geschützter Begriff. Also jeder kann das einfach hinschreiben. Und ich glaube auch, dass die Gefahr ist, was du jetzt schon gesagt hast, dass natürlich diese extremen Aussagen immer deutlich mehr Reichweite bekommen. Und das ist eben vielen einfach wichtig, viel Reichweite, also sage ich es extrem. Das Gleiche auch bei dem Thema, was ich jetzt zum Abschluss noch mit dir besprechen möchte, Zucker und Süßstoffe. Natürlich kriegt ein Video, wo ich sage, seit ich keinen Zucker mehr esse, hat sich mein Leben verändert oder Süßstoffe zerstören deinen Darm, du solltest sie aus deinem Leben verbannen. Sowas kriegt natürlich mehr Reichweite als ein Video, das ich anfange mit zum Beispiel, ja, es kommt drauf an, die Studienlage ist nicht ganz eindeutig, dann hört dir halt keiner zu. Aber so wäre es halt eigentlich korrekt. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass irgendwann einfach die Wahrheit und die wirklich evidenzbasierten Infos einfach nicht mehr so viel ausgespielt werden oder Leute, die das eigentlich mal machen wollten, vielleicht die Motivation und den Spaß verloren haben, weil sie einfach merken, es sieht keiner. Und alle schauen sich lieber diese Videos, die nur auf die Klicks aus sind, an.
Ja,
also,
das ja, genauso.
Sehr schade. Aber vielleicht erreichen wir ja hier genug mit diesem Podcast und das spricht sich dann rum. Deswegen schauen wir uns doch mal diese beiden Themen an, die ja auch nach wie vor sehr, sehr viel Diskussionsbedarf haben anscheinend. Erstes würde ich mal sagen, Süßstoffe zerstören den Darm. Ich glaube, hier muss man ja auch einfach differenzieren. Es gibt unterschiedliche Süßstoffe. Es gibt zugelassene Süßstoffe in Deutschland, es gibt nicht zugelassene Süßstoffe in Deutschland. Die Menge ist entscheidend, aber vielleicht kannst du uns einfach mal einen Einblick in die aktuelle Datenlage geben und vielleicht einfach so 2, 3 Süßstoffe, die häufig genutzt werden oder die eben sehr bekannt sind, da mit aufnehmen.
Ja, also Erstmal so kurz und knapp vorneweg. Also es gibt aus studientechnischer Sicht gibt es aktuell keine klare Evidenz dafür, dass Süßstoffe pauschal den Darm zerstören. Und es ist tatsächlich ein recht spannendes Thema, weil ich glaube, dass es schon durchaus einige Leute gibt, die eben auch nach dem Konsum von Süßstoffen vielleicht Probleme wahrnehmen oder vielleicht längere Zeit Süßstoffe konsumiert haben und dann gemerkt haben, oh, irgendwie geht es mir ohne besser oder wie auch immer. Ich glaube, da ist einfach alles dabei. Und es gibt Studien, die andeuten, dass Süßstoffe die Darmflora gegebenenfalls beeinflussen können. Aber da müssen wir dann so ein bisschen differenzieren, nämlich erstens ist es eben so, nicht in dem dramatischen Ausmaß, wie dann oft behauptet wird. Und zweitens, das ist eigentlich das Spannendste dabei, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, in welchem Kontext. Also wir wissen zwar, die Darmflora wird verändert durch Süßstoffe, aber wir wissen nicht, wird sie jetzt positiv oder negativ verändert, weil die Darmflora einfach sowieso ein riesengroßes Forschungsgebiet ist. Da passiert ja super, super viel und super viel, was wir eben auch noch nicht wissen. Und da ist eben auch ganz klar so der Fall, dass wir einfach noch nicht genau sagen können und die Darmflora sich auch jeden Tag immer wieder verändert, immer wieder anders aussieht, immer wieder anders zusammengesetzt ist. Inwiefern das eben jetzt positiv, negativ oder wie auch immer ist. Und also bei diesem reinen Thema zerstört den Darm, haben wir einfach keine klaren Aussagen. Ich bin de facto auch kein Riesenfreund von Süßstoffen. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich mag sie auch einfach nicht. Mir schmeckt es einfach nicht, mir ist es einfach zu süß, mir ist es einfach zu künstlich in Anführungszeichen. Und dennoch finde ich es halt ganz, ganz wichtig, und genau das ist halt auch das, was auf Social Media immer zählen sollte, dass wir dann eben aber trotzdem immer bei den Fakten bleiben. Und da ist es eben ganz klar so, da müssen wir sagen, ja, Süßstoffe, die können uns schon und unseren Körper beeinflussen in der Hinsicht, dass Süßstoffe ja eine sehr, sehr hohe Süßkraft haben. Also wir haben je nach Süßstoff häufig so eine Süßkraft, zum Beispiel Sucralose, ist ja, glaube ich, recht vielen bekannt, so ungefähr das 800-fache von Zucker. Und das bedeutet natürlich auch, dass wenn man sehr, sehr viele Süßstoffe und sehr, sehr viele Produkte mit künstlichen Süßstoffen konsumiert, dass man dann natürlich auch den Körper sehr stark an eine sehr starke Süße gewöhnt. Ja, und letztlich ist ja immer unser Ziel oder sollte unser Ziel sein in der Ernährung, dass wir eben vor allem auch von dieser hohen Süßschwelle wegkommen, also von diesem stark süßen Geschmack, dass alles so super, super süß sein muss, um auch wirklich nachhaltig dann was verändern zu können, sei das beim Zucker oder beim Süßstoffkonsum. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man das bei dem Süßstoffthema dann auch auf dem Schirm hat, dass es einfach diese Geschmackswahrnehmung so sehr beeinflussen kann. Und ich habe putzigerweise das Thema immer mal wieder bei mir, dass ich das immer mal wieder kommuniziere oder darüber spreche und schon häufig Nachrichten gehabt, sowas wie, ja, mir schmeckt aber zum Beispiel, also was soll ich denn ansonsten in meinen Quark machen? Mir schmeckt einfach keine Erdbeeren rein, das ist mir einfach nicht süß genug. Und das ist dann immer ganz putzig, weil das eben genau so ein ganz, ganz klassisches Anzeichen ist von, man ist halt schon enorm sehr an diesen sehr, sehr starken süßen Geschmack gewöhnt. Sodass eben normale Süße, also sowas wie eigentlich total süßes Obst, dass man das gar nicht mehr als süß wahrnimmt oder auch eine Paprika gar nicht mehr als süß wahrnimmt. Und das sind alles so ganz, ganz viele tolle Effekte, die ganz, ganz häufig dann auch wieder zurückkommen, wenn man eben dann wieder ein bisschen weniger an Süßstoffen konsumiert und da eben auch einen gesünderen und maßvolleren Umgang mit hat, dass man wirklich auch merkt, oh wow, der Geschmack hat sich dadurch ganz schön verändert. Und wenn man eben täglich wirklich sehr viel, sag ich jetzt mal, Leitgetränk konsumiert oder auch wirklich viele Produkte mit künstlichen Süßstoffen, dann kann man sich darüber schon auch mal Gedanken machen und damit beschäftigen.
Ja, definitiv. Also das kann ich alles so unterschreiben und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dieses Thema mit der Paprika zum Beispiel, ich habe vor 2 Tagen erst mit einer Freundin darüber gesprochen, weil ich habe auch mal eine Zeit lang, ich sag, zu viel Süßstoffe konsumiert, Proteinpulver, Proteinriegel, ab und zu Leitgetränke, das heißt überall war dieser Süßstoff, weil das war auch so zu Beginn meines Fitnesslebens, sage ich jetzt mal, weil mir gar nicht bewusst war, was Süßstoffe eigentlich sind, was die mit meinem Geschmacksempfinden machen. Das Einzige, was ich halt wusste, ja, die sind kalorienarm. Das heißt, ich kann deutlich mehr essen von Produkten mit Süßstoffen als normale Sachen. Und man gewöhnt sich halt so schnell an dieses extrem Süße, dass man, wie du sagst, eigentlich süße Lebensmittel wie eine Banane, wie Beeren oder auch die Paprika gar nicht mehr als süß wahrnimmt. Und irgendwann, also bei mir war es dann tatsächlich auch so, dass ich Darmprobleme bekommen habe, was ich jetzt aber auch nicht alleine irgendwie den Süßstoffen zuschreiben würde, sondern eher so als, ich glaube, es war einfach so eine Mischung aus, ich war zu dünn, hatte einen sehr niedrigen Körperfettanteil, habe also meinem Körper generell auch einfach nicht genug Nährstoff und Energie gegeben, auch durch dieses extreme, alles muss kalorienarm sein und Hauptsache proteinreich. Und habe dann halt sämtliche Sachen probiert, Gluten weggelassen, Milchprodukte weggelassen, weil ich Darmprobleme hatte, bis ich mir irgendwann dachte, okay, vielleicht habe ich auch einfach zu viele, in Anführungsstrichen, künstliche Produkte in meiner Ernährung und sollte das mal reduzieren. Und so bin ich dann eigentlich erst wieder Schritt für Schritt zu einer viel natürlicheren, nährstoffreicheren Ernährung zurückgekommen und tatsächlich sind meine Probleme damit auch weggegangen. Und jetzt kann ich eben wirklich sagen, krass, wie süß eine Paprika schmecken kann und dass ich auch einfach einen ganz normalen Quark oder Joghurt mit Obst oder mit Nüssen essen kann, ohne dass ich mir denke, boah, das schmeckt ja eigentlich gar nicht. Ja, also deswegen ist das wirklich einfach eine Sache der Gewohnheit, würde ich sagen. Und man kann da aber auch wegkommen. Am Anfang denkt man sich vielleicht so, ja, wie soll ich das schaffen? Es schmeckt ja dann nichts mehr. Aber das geht tatsächlich schneller, als man denkt. Man muss es nur einfach anfangen.
Ja, absolut. Und es lohnt sich total. Also, weil man dann eben wirklich, und ja, es dauert ein bisschen, aber geht dann trotzdem irgendwie verhältnismäßig schnell, dass sich der Geschmack dann langsam immer wieder zurückentwickelt. Ja. Und das ist sowas, was man dann immer wahrnimmt und was super wertvoll ist und dann immer so ein Schlüsselmoment, dieses wieder merken, okay, wow, wie süß können eigentlich auch natürliche Lebensmittel sein? Weil das, was ja genau wir eben bei vielen von den Produkten haben, beziehungsweise was wir dann nicht haben, was dann sehr oft fehlt bei den Produkten mit vielen künstlichen Süßstoffen zum Beispiel auch, ist ja eben das ganz Relevante, nämlich Nährstoffe. Ja, dass diese Produkte meistens generell recht wenig wertig zusammengesetzt sind. Und letztlich wollen wir unseren Körper ja immer nähren. Und da ist gerade bei dem Süßstoffthema so dieser Weg so ein bisschen, ja, wieder in einen entweder maßvolleren Umgang oder dann wirklich, wenn man merkt, okay, wow, man kann vielleicht schon wirklich nicht mehr ohne diese Produkte, also dass man sich da auch wirklich mal ehrlich fragt, brauche ich das wirklich? Habe ich jetzt wirklich das Gefühl, es geht nicht mehr ohne? Weil dann ist man auf jeden Fall an einem Punkt angekommen, wo man drüber nachdenken sollte und wo man unbedingt anfangen sollte, da langsam wieder zurückzukommen zu einem wirklich natürlichen, echten Lebensmittel.
Ja, würde ich auch sagen. Das ist dann definitiv ein Signal, das man wahrnehmen darf. Und ähnlich ist es ja auch beim Thema Zucker. Zucker würde ich jetzt gar nicht allzu tief besprechen, weil da habe ich auch mal eine ganze Reihe an Podcast-Episoden gemacht zum Thema Zucker. Aber auch hier ist es ja so, dass zum Beispiel Menschen berichten, die Schritt für Schritt ihren Zuckerkonsum reduziert haben, dass sie dann teilweise einen ganz normal gebackenen Kuchen als extrem süß empfinden. Das heißt, auch hier haben wir natürlich dieses, was ist man gewöhnt, welche Zuckermenge ist man gewöhnt. Und beim Zucker ist es ja aber auch so, dass es einfach sehr viele Zuckerfallen gibt, sage ich jetzt mal. Also Lebensmittel, wo vielen gar nicht bewusst ist, dass da Zucker drin ist, einfach nur, weil es halt auch Geschmack verleiht und natürlich günstig für die Herstellung von einem Lebensmittel ist. Und auch bei Zucker würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist das kein Gift. Generell ist kein Lebensmittel per se ein Gift. Natürlich gibt es giftige Dinge, die wir nicht essen sollten, aber Lebensmittel, die wir im Supermarkt finden, sind an sich kein Gift, sondern problematisch ist einfach immer dieser übermäßige Konsum und das eben auch bei Zucker, wenn es in Getränken ist, wenn es in verarbeiteten Produkten ist und das eben in Kombination mit wenig Nährstoffen, mit wenig Bewegung. Und da ist eben wirklich, wenn wir über das Thema Gesundheit oder gesunde Ernährung sprechen, die Balance ganz entscheidend und die Menge. Und was denkst du, warum Zucker so stark polarisiert? Also warum es da teilweise so extreme Meinungen gibt, dass manche sagen, Zucker ist Gift und schmeißt es vollkommen aus eurem Leben, euch wird so viel besser gehen?
Mhm. Vermutlich weil Zucker gleichzeitig Belohnung, Genuss und dann auch irgendwie Problem ist. Ich sage ja immer sehr gerne, der Zucker ist ja nicht das Problem, sondern die Menge ist das Problem. Mhm. Die Menge unseres Zuckerkonsums. Und was eigentlich letztlich einfach der entscheidende Punkt ist, ist genau der, den du auch gerade gesagt hast, nämlich wir konsumieren einfach zu viel Zucker und dann Zucker versteckt sich überall. Und genau dadurch hat man eben im Alltag recht viele Zuckerfallen und konsumiert eben ganz viel Zucker auch unbewusst. Ja, also dass es eben gar nicht unbedingt das Stückchen Kuchen ist oder der Donut. Ich meine, jeder weiß jetzt, in dem Stückchen Kuchen ist Zucker drin oder in dem Donut ist Zucker. Sondern dass es auch so viele Lebensmittel sind, die eben scheinbar erstmal total wertig sind. Ich sage jetzt mal ein Joghurtdressing. Oder ein Saft aus dem Supermarkt, ja, wo man aber einfach nicht auf dem Schirm hat, wie viel Zucker da eigentlich drinsteckt. Und dass sich das dann natürlich einfach in Summe dann natürlich einfach addiert. Also dieses, ne, ganz viel Zucker dann aus verschiedenen Quellen in das jetzt irgendwie das Vollkornbrot, wo einfach mittlerweile ja auch so super viel getrickst wird und einfach mit Zuckersirup eingefärbt wird oder so ein klassisches Pumpernickel, wo einfach mit Zuckerrübensirup so braun gefärbt wird, dann sind es einfach so Dinge, die sich dann dadurch auch so ein bisschen summieren können, wenn man da halt nicht das Bewusstsein fährt. Also ich glaube, das sage ich auch immer beim Thema Zucker, ich glaube, das Wichtigste ist einfach ein Bewusstsein dafür. Ja, dass man einfach so ein bisschen weiß, okay, wo versteckt sich denn eigentlich Zucker? Wie viel Zucker konsumiere ich denn eigentlich ungefähr? Und sich damit überhaupt erstmal auseinandersetzt, weil dann kommt man meistens recht schnell zu dem Punkt, dass man sieht, ah, okay, da kommen wir jetzt vielleicht doch irgendwie mehr unbewusst zusammen, als ich denken würde. Und das sind aber auch ganz klar direkt Punkte, wo man einfach ansetzen kann. Ja, also ja, Zucker ist kalorienreich, ist leicht verfügbar, in vielen Lebensmitteln versteckt, aber natürlich nicht per se Gift, sondern vielmehr bedeutet eben wirklich ein guter Umgang, dass man diesen Konsum bewusst steuert und auch wirklich bewusst konsumiert. Das ist, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig, mit eben ganz viel Fokus auf die Gesamtbilanz. Also es bringt natürlich auch nichts, wenn ich mich allein mit dem Thema Zucker beschäftige und ich wähle jetzt das Zuckerfreie, das mache ich immer ganz gerne, diesen Vergleich mit, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Weißbrot und eins enthält eben Zucker und eins ist ohne ein Toastbrot, dann ist der Zucker wirklich das geringste Problem. Ja, weil das Weißbrot an sich hat halt einfach keine Nährstoffe. Und da habe ich jetzt auch keine superwertige Variante getroffen, superwertige Wahl getroffen, wenn ich dann das ohne Zucker wähle. Sondern die viel bessere Wahl ist dann halt einfach ein Vollkorntoast. Weil wir dadurch halt auch einfach noch Nährstoffe haben, noch Ballaststoffe haben, noch wirklich was, wo unser Körper auch was mit anfangen kann. Ja, also das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht alleine, weil es auch so ein bisschen so eine Falle ist, ja, alleine dann darauf geht, okay, zuckerfrei gleich automatisch gesund. Es zählt ja letztlich immer das gesamte Produkt und dann wiederum die gesamte Ernährung.
Ja, 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 das ist ja auch was ganz gerne Hersteller nutzen und dann groß auf ihre Verpackungen schreiben, zuckerfrei. Teilweise ist da dann einfach nur auch minimal weniger Zucker drin oder es sind irgendwelche anderen Sachen drin, die wir eigentlich nicht drin haben wollen. Deswegen würde ich auch sagen, es lohnt sich wirklich auch ab und zu mal, sich vielleicht die Zeit zu nehmen und im Supermarkt gewisse Lebensmittel, die man regelmäßig kauft, einfach mal anzuschauen und hinten auf die Nährwerttabelle und auf die Zutatenliste zu gucken, was da überhaupt so drin ist und sich dann vielleicht auch zu überlegen, gibt es eine Alternative? Kann ich das vielleicht irgendwie selbst auf eine einfache Art und Weise machen? Zum Beispiel Granola. Es gibt ja so viel Müsli, was man kaufen kann. Es gibt natürlich auch ein paar, die sind gut, die sind okay, die kann man kaufen. Aber es gibt auch so viele, wo draufsteht Fitness-Müsli, Protein-Müsli, zuckerfreies Müsli, wo wir zwei jetzt wahrscheinlich sagen würden, wenn wir die Leute begleiten im Supermarkt, schau dir das nochmal genauer an, weiß ich jetzt nicht, ob du das wirklich mitnehmen willst. Und ich finde, so ein Granola kann man so einfach und schnell selber machen. Einfach alles vermischen, in den Backofen schieben und es hält sich ja auch ein paar Wochen. Also es ist ja nicht so, dass sich das dann nur für zwei Tage hält, sondern das ist wirklich was, wenn man super gerne einfach Müsli isst, kann man das sehr gut selber machen. Ja. Welchen Tipp würdest du jetzt jemandem geben, der jetzt gerade erst anfängt, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen?
Ich würde wahrscheinlich sagen, du brauchst keine Wundermittel, kein Dogma, auch kein Perfektionismus. Fang an mit vor allem mehr unverarbeiteten Lebensmitteln, mit regelmäßigen, mit vollwertigen, mit nährstoffreichen Mahlzeiten. Und dann reicht das erstmal völlig aus.
Ja. Und ich sage jetzt an der Stelle schon mal vielen Dank an dich für das sehr interessante Gespräch und deine Zeit heute. Ich habe jetzt noch 3 abschließende Fragen an dich, die bekommt jeder Gast bei mir. Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Ui, da würde ich wahrscheinlich tatsächlich sagen, das morgendliche Frühstück. Also ich lege wirklich super viel Wert auf so ein leckeres, nährendes Frühstück. Aktuell ganz heiß im Trend cremiger Vanilleporridge mit heißem Johannisbeerkompott. Und dann aber auch wirklich ohne Handy, ohne To-Do-Liste im Kopf. Das gibt mir persönlich super viel Fokus und auch Energie. Und erinnert mich auch wieder immer so ein bisschen schön frühst daran, dass Essen eben keine Nebensache ist und eben auch nicht sein sollte. Das würde ich wahrscheinlich jetzt so mit ersten Gedanken daran frühstücke.
Sehr schön, sehr schön. Und 2. Frage ist, was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Wow, das ist auf jeden Fall eine sehr tiefe Frage. Da würde ich wahrscheinlich tatsächlich sagen, was ich grundsätzlich über alle Lebensbereiche wahrscheinlich anwenden lässt, ist, dass es keinen Perfektionismus braucht. Und dass es immer besser ist, anzufangen und etwas in die Hand zu nehmen, als irgendwas perfekt machen zu wollen. Das kann man auch so super schön direkt noch auf Ernährung übertragen.
Ja, das stimmt. Ein sehr wertvoller Tipp. Und wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das? Oder geht das jetzt vielleicht sogar in die gleiche Richtung?
Ja, vielleicht in die gleiche Richtung und auch dieses Hör auf, dich ständig zu vergleichen. Also du brauchst keine 100 Regeln, keine 100 Superfoods, keine Verbote, um gesund zu leben, sondern vor allem fang an, dich besser kennenzulernen und auch deinem Körper wieder mehr zu vertrauen. Das ist dann wirklich meiner Meinung nach auch eine Grundlage, um wirklich und vor allem auch nachhaltig was zu verändern. Und der Rest ist so ein bisschen Feinschliff drumherum.
Ja, sehr schön. Ja, dann sage ich, wie gesagt, vielen, vielen Dank an dich. Sag uns gerne abschließend noch, wo kann man dich finden? Wo kann man mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
Ja, also super gerne und danke dir nochmal für die Einladung. Also ihr findet mich einerseits auf Instagram direkt, da direkt auch unter Voll und Wertig. Dann mein Podcast, der heißt auch Voll und Wertig, allerdings auseinandergeschrieben. Und genau, das sind jetzt so die schnellsten Quellen, wo es da eigentlich alles Mögliche zu mir zu finden gibt.
Sehr schön. Vielen Dank und ja, noch einen schönen Nachmittag.
Danke dir ebenso.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.